Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien, ich begrüße Sie zur heutigen Regierungsmedienkonferenz im Anschluss an die Kabinettssitzung. Wir haben heute zwei Themen auf dem Tableau. Zunächst darf ich begrüßen Herrn Umweltminister Bernhard Stengele, Herrn Dr. Ralf Weiter von der Vorstand der Verbraucherzentrale Thüringen sowie Erik Popp, Studienleiter vom Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration zum Start des Reparaturbonus 4.0 und dessen Klimabilanz der vergangenen Jahre. Im zweiten Teil der RMK werden dann Staatskanzleichef und Kulturminister Prof. Dr. Benjamin Emanuel Hoff sowie der Direktor der Friedenstein-Stiftung Gotha Dr. Tobias Pfeiffer-Helke zur weiteren Entwicklung der Stiftung ausführen. Im Anschluss besteht wie gewohnt die Gelegenheit für Nachfragen. Doch zunächst zum Reparaturbonus 4.0, Herr Minister.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Reparaturbonus 4.0 ankündigen können, die vierte Runde also eröffnen und dieses wirkliche Erfolgsmodell, kann man sagen, das seinen Widerhall und sein Echo jetzt auch in Brüssel endlich gefunden hat, heute ein bisschen vorstellen können. Ich freue mich, dass Herr Walter wieder da ist von der Verbraucherzentrale und bin nach wie vor beeindruckt davon, wie gut der Reparaturbonus von den Thüringerinnen und Thüringen angenommen wird. Die Zahlen dazu wird Herr Poppe dann gleich vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration vorstellen. Ganz grundsätzlich muss man sagen, Müll ist ein Systemfehler, Müll ist aber vor allem ein Denkfehler. Ein Denkfehler deshalb, weil da liegt die Vorstellung zugrunde, ich habe etwas und dann habe ich irgendwas verbraucht und dann kann ich es wegschmeißen und dann ist es weg. Aber es ist ja nicht weg, sondern es fällt irgendwo hin und da, wo es hinfällt, das ist immer unsere Erde. Das heißt, die Vorstellung, die sich über so viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte eingeprägt hat, ich kann etwas hinter mir lassen, die kommt uns wie ein furchtbarer Bumerang jetzt immer mehr entgegen. Sie alle wissen die Diskussion um Mikroplastik in den Meeren. Ich habe einen Fahrradhelm, der aus diesem Mikroplastik jetzt hergestellt ist, als nachhaltiger Fahrradhelm. Also wir müssen wirklich versuchen, neu über die Ressourcen nachzudenken. Wegschmeißen ist ein Denkfehler, es fällt nirgendwo hin. Und genauso ist das Thema Ressourcenschonung immer noch unterbelichtet. Denn alles, was ich nicht verbrauche, ist der beste Umwelt- und der beste Klimaschutz, den man sich vorstellen kann. Also das heißt, jeder Kilometer, den ich nicht fahre, ist hundertprozentig ökologisch und klimaschützend. Man soll sich ein E-Auto kaufen, aber wenn man Fahrkilometer reduziert, ist das ein wirklicher Schutz. Und so ist es mit allen Ressourcen. Und in den letzten 30, 40, 50 Jahren hat sich so die Vorstellung eingeprägt, alles ist günstig, Coffee to go, ich schmeiße es einfach wieder weg und so weiter und so fort. Und so ist auch immer mehr die Elektronik und die Elektronikartikel sind so entstanden. Das war dann irgendwie vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass dann iPhone, glaube ich, das erste war ein iPhone, das dann so ein Monocoque war oder wie, ich weiß gar nicht, wie der Fachausdruck ist, nämlich, dass man überhaupt kein Schräubchen mehr und gar nichts sieht und das ist ganz schick und das liegt noch besser in der Hand, aber ich kann halt gar nichts mehr damit anfangen, sondern bin gezwungen, durch die Firma quasi gezwungen, mir möglichst bald ein neues zu kaufen, weil es nicht mehr zu reparieren ist. Und das ist ein furchtbarer Fehler, denn die Ressourcen auf unserer Erde sind endlich und gleichzeitig war es natürlich auch der Versuch, uns immer mehr zu so einem Konsumverhalten hinzutreiben. Nämlich, ich weiß noch, auf dem Markt in Altenburg hat mich mal eine Frau angesprochen und hat gesagt, Mensch, wir haben früher die Glasflaschen immer 30, 40 Mal ausgespült, dann haben wir die friedliche Revolution gemacht, dann haben wir gelernt, dass wir alles wegwerfen und jetzt sollen wir es wieder spülen. Aber dieser Umweg, den wir genommen hatten, war ein Fehler. Und deshalb ist der Reparaturbonus ein kleines, aber sehr feines Symbol dafür, dass wir mit unseren Ressourcen anders umgehen. Und die Leute lieben es auch. Die Leute lieben es, ihre Sachen reparieren zu lassen, wenn sie es sich denn leisten können. Und gerade, also da wird der Herr Walter dann noch mehr darüber richten, es gibt wirklich berührende Beispiele von dem, was da alles repariert wird. Aber es ist natürlich auch da, dass wir die Ressourcen immer noch so billig handeln, dass es quasi billiger ist, eine neue Waschmaschine zu kaufen, als eine Waschmaschine zu reparieren. Das ist ein Fehler. Aber so gehen wir mit den Dingen um. Die Leute wollen gar keine, aber ich kenne das auch, dann rufst du an und sagst, ja, kaufen Sie sich eine neue. Und davon müssen wir runter. Und es ist wirklich ganz, ganz hervorragend, dass es jetzt gelungen ist, das Europäische Parlament hat verabredet das Recht auf Reparatur. Und Anna Cavazzini, die diesen Ausschuss im Parlament in Brüssel leitet, hat gesagt, sie hat überall und immer erzählt, schaut mal, wie das Thüringen macht. Also Thüringen war tatsächlich im Gespräch in Brüssel und auch in Deutschland macht Sachsen. Sachsen hat einen Reparaturbonus. Das heißt, das Recht auf Reparatur, wenn jetzt die Regierungen noch zustimmen, ist es in diesem Monat verabredet, wird kommen und die nationalen Regierungen sollen dann hergehen und das innerhalb von 2 Jahren umsetzen. Das ist die Erfolgsgeschichte von diesem Reparaturbonus, der, wie gesagt, es ist ein kleines, feines Förderprogramm, das aber große Implikationen hat. Und über die Details kann jetzt der Herr Walter ein bisschen berichten.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Stengel. Und die Frau Hauptzentrale freut sich natürlich, dass Sie hier dabei sein darf bei diesem Projekt.
Wir haben das ja jetzt über 4 Jahre nicht nur begleitet, sondern auch mitinitiiert und haben es im Laufe der Zeit auch immer weiterentwickelt. Das ist auch eine total spannende Erfahrung für uns, ja, dass wir, wie der Minister gesagt hat, hier im relativ kleinen Thüringen mal so ein Modellprojekt über so lange Zeit entwickeln können. Ja. Und es scheint ja Früchte zu tragen, wie er auch schon ausgeführt hat. Die große Politik beschäftigt sich jetzt mit dem Reparieren und dem Reparaturbonus mit möglichen Fördermaßnahmen. Auch Deutschland muss ja noch eine Maßnahme umsetzen und da könnte das ja eine sein. Und die Verbraucher, auch das hat der Minister gesagt, die lieben das tatsächlich. Ja, und wir haben mal so ein paar Stimmen gesammelt und ich zitiere da mal raus. Da sagen die Verbraucher: Nochmals herzlichen Dank für diese tolle Arbeit, die tatsächlich etwas sehr Vernünftiges gegen die unsinnige Verschwendung von Material und Arbeitskraft bewirkt, die in dieser bundesdeutschen Wegwerfgesellschaft leider an der Tagesordnung ist. Möge dieses Thüringer Beispiel bundesweit Schule machen. Oder hier eine Frau aus Ostthüringen: Ich möchte mich für Ihren Bescheid recht herzlich bedanken. Diese Mail wird mit dem reparierten Gerät geschrieben, scheint also Laptop oder vielleicht ein Smartphone gewesen zu sein. Durch den Bonus wird der Weiterbetrieb des Gerätes umso wirtschaftlicher und schont die Umwelt. Oder noch eine andere Stimme: Vielen Dank für den Bonus. Wir werden auch weiterhin alles dafür tun, so wenig wie möglich Elektroschrott zu produzieren, sowie weiterhin die Umwelt positiv zu unterstützen. Und noch so ein, was geht in so eine ähnliche Richtung: Vielen Dank für die Berücksichtigung meines Antrags. Schon aus Umweltgründen finde ich es wichtig, dass die Dinge repariert werden und vor allem auch so gebaut werden, dass dies auch möglich ist. Also dann, weil wir neigen ja manchmal dazu, das auf die finanzielle Komponente zu reduzieren, aber da wird ja Herr Poppe vom Fraunhofer-Institut noch was dazu sagen. Es ist ja inzwischen zum Glück auch bestätigt, dass auch die Umwelt da was davon hat, dass also die positiven Umweltwirkungen auch da sind. Und diese finanziellen Auswirkungen und die Umweltauswirkungen, und es gibt noch eine dritte Sache, ja, nämlich so ein bisschen das Soziale. Ja. Also da hat ein Verbraucher zum Beispiel geschrieben: DDR-RFT-Radio R4100. Das Radio ist trotz seines Alters täglich in Betrieb, Baujahr ab 1979. Und von diesem Beispiel haben wir doch eine ganze Menge, nicht jedes, aber das meiste ist natürlich Waschmaschine, Smartphone und so weiter, die Klassiker. Aber wir haben eben auch so ein paar Dia-Projektoren und sowas, was aus dem letzten Jahrtausend stammt, wo die Leute noch daran hängen und das auch für sie so einen ideellen Wert besitzt. Ne? Und wenn es dann mal kaputt geht und ist die Reparatur dann unmöglich oder eben auch zu teuer ist, dann ist die Trauer groß und auch da kommt eben der Reparaturbonus ins Spiel. Und ich knüpfe nochmal an das an, was Sie gesagt haben, diejenigen, die die DDR noch erlebt haben, die sehnen sich so ein bisschen zurück nach diesem System, ja, wo es ganz selbstverständlich war, dass man Sekundärrohstoffe gesammelt hat, ja, wo auch jedes Gerät eben nur so lange verwendet wurde, wie es irgendwie noch lief, ja, und dann gab es immer noch Möglichkeiten, das zu reparieren. Meine Oma hat damals in so einer Annahmestelle gearbeitet, deswegen habe ich auch noch so einen familiären Bezug dazu. Und das merkt man halt. Und die jüngeren Leute, die fordern das eben ein. Ja, die haben ja den Gedanken der Nachhaltigkeit so viel stärker auf das Tableau gebracht, als es noch vor 5 oder 10 Jahren üblich war. Und die fordern sowas ein, dass insgesamt die Gesellschaft nachhaltiger, ressourcenschonender und reparaturfreundlicher werden soll. Am Reparaturbonus selbst hat sich nicht viel verändert. Wir haben sozusagen letztes Jahr eigentlich einen relativ hohen Optimierungsstand erreicht. Daran konnten wir gut anknüpfen. Es gibt ein Detail, was sich geändert hat. Die Repair-Cafés werden noch etwas mehr gefördert, als es letztes Jahr schon der Fall war. Also wenn man in einem Repair-Café, von denen es ja, glaube ich, haben vorhin mal durchgezählt, es gibt irgendwie 13 in ganz Thüringen. Auch das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Die haben dadurch vielleicht auch nochmal so einen kleinen Aufschwung erlebt. die sind ja oftmals nicht so ganz einfach zu finden und so weiter, aber es gibt sie und es gibt 13 Stück, die, wenn man dort ein Ersatzteil sich einbauen lässt oder eben verbaut oder reparieren lässt, dann bekommt man das sogar zu 100% jetzt gefördert. Ansonsten blieb das alles, wie es war, sodass es gut losgehen kann. Neu in diesem Jahr ist nur, dass es keine Rückwirkung gibt, sodass wirklich nur Rechnungen ab dem 15. Mai, wo das sozusagen offiziell losgeht, akzeptiert werden. Ja, vielen Dank erstmal und ich gebe dann weiter an Erik Poppe vom Fraunhofer-Institut.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, Ihnen heute ein paar unserer zentralen Ergebnisse und Zahlen aus unserer Studie vorzustellen. Es wird dazu noch einen ausführlichen Bericht geben, wo dann alles detailliert nochmal drinsteht und auch eine Zusammenfassung, der wird dann auch zeitnah veröffentlicht. Wir wurden vom Ministerium beauftragt, einmal genau zu schauen, was eigentlich die ökologischen und ökonomischen Effekte von dem Reparaturbonus sind. Das heißt konkret, was wurde repariert, wie viel und zu welchen Kosten vor allen Dingen. Es ging darum, eine Abschätzung zu geben, wie viel CO2 vermieden wird, aber auch, was der Beitrag zur Elektroschrottvermeidung ist. Und dann ganz im Allgemeinen, was denkt eigentlich die Bevölkerung und die Reparaturbetriebe von dem Reparaturbonus? Wer ist wir? Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Wir haben das federführend durchgeführt mit Zusammenarbeit Runder Tisch Reparatur und der BTU Cottbus. Vielleicht kurz noch zur Einordnung ein, zwei Worte zu meinem Institut. Hauptstandort in Berlin, über 450 Mitarbeiterinnen und ein Forschungsschwerpunkt auf Elektronik und Halbleiterindustrie. Also wir arbeiten vor allen Dingen daran, dass Elektronik kleiner, leistungsfähiger und ein Stück auch zuverlässiger wird. Und ein Großteil unserer Arbeit in den letzten Jahren dreht sich immer mehr um die Umweltwirkung von Elektronik. Denn Sie wissen, Elektronik ist ein Problemprodukt für die Umwelt. Und hier vielleicht nochmal ein paar Zahlen dazu, warum Reparatur in dem Kontext eine große Rolle spielt und auch zunehmend einfach wichtiger wird. Wir sehen, dass sich im Zeitraum von 2007 bis 2021 der Anteil an Elektrogeräten innerhalb der EU ist enorm gestiegen. Und das ist dann einfache Mathematik. Ja? Je mehr Elektrogeräte wir im Markt haben in den Haushalten, desto mehr kann irgendwann auch mal kaputt gehen. Und desto mehr Elektroschrott wird eben auch erzeugt. Wir sehen, trotz der technischen Fortschritte, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, immer noch viel zu kurze Nutzungsdauern im Markt. Also technisch wäre heute einfach mehr möglich. Wir nutzen die Potenziale einfach nicht. Das gilt nicht nur für Smartphones, die im Schnitt nur 2,5 Jahre genutzt werden, sondern auch für TV-Geräte, Kühlschränke, Waschmaschinen. Wir haben einen technischen Grad erreicht, wo sich einfach für die Umwelt eine längere Lebensdauer bezahlt macht. Und Grund dafür ist eben vor allen Dingen die sehr ressourcen- und klimaintensive Produktion von Elektrogeräten, weshalb es eigentlich neudeutsch No-Brainer ist, Geräte so lange wie möglich zu nutzen, um damit auch einen Beitrag zur Umweltentlastung zu leisten. Die Tragik ist dann, wenn mal was kaputt geht, dann wird nur ca. 1 von 4 Produkten repariert. Die Gründe dafür kennen wir aus unseren Umfragen, sind eben die Reparaturkosten, die meistens zu hoch sind. Und der Reparaturbonus ist da natürlich der Hebel, der an der richtigen Stelle ansetzt, eben indem man einen finanziellen Anreiz bietet. Dann können wir einfach mal auf ein paar Zahlen schauen. Also was wurde eigentlich gefördert? Wir haben einen Gesamtumsatz von 5,46 Millionen an Reparaturen, die quasi bezuschusst wurden durch den Reparaturbonus. Das sind Erstattungsbeiträge von 2,29 Millionen und eben eine Kostenübernahme der Verbraucher von 2,84 plus etwas Verwaltungskosten auf Seiten der Verbraucherzentrale. Sie sehen das auf der linken Abbildung, sind etwas weniger als die Hälfte wird bei den Reparaturen quasi erstattet und den Rest tragen die Verbraucherinnen und ein geringer Verwaltungsbeitrag von 6%. Macht durchschnittlich pro Reparatur bei 180 Euro einen Erstattungsbeitrag von 75 Euro. Und das ist dann schon, kann jeder nachvollziehen, eine spürbare Entlastung. Smartphone hat im Schnitt Reparaturkosten von 160 Euro, wenn da in etwa die Hälfte erstattet wird, kann das einem schon die richtige, den Schubs in die richtige Richtung geben. Also eben zur Reparatur. Und da hoffen wir uns natürlich, dass sich das halt auch weiterhin verstetigt. Was heißt das für die Umwelt? Ja, also insgesamt wurden im Rahmen vom Reparaturbonus über 30.000 Reparaturen quasi bezuschusst. Das sind in Summe ca. 3.000 Tonnen CO2, die da vermieden wurden. Das mal so in Relation zu setzen, das entspricht in etwa der Jahresleistung zur CO2-Bindung von 198.000 Bäumen oder 1.000 Flügen Leipzig, New York, zwei hin und zurück sogar. Also da kommt schon was zusammen, sind im Durchschnitt 98 Kilo pro Reparatur. Bei der Zahl muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ein Großteil von den Reparaturen war Waschmaschine, weiße Ware, Spülmaschinen, die eine sehr CO2-intensive Produktion haben und dadurch den Durchschnitt etwas nach oben ziehen. Der Median hier mit 57 Kilogramm ist da etwas repräsentativer. 390 Tonnen Vermeidung an Elektroschrott. Also in Summe sehen wir hier eine moderate Einsparung, die wirklich einen sinnvollen Beitrag zur Umweltentlastung leistet. Das ist aber nicht alles. Wir haben eben auch die Reparaturdienstleister befragt. Es war eine kleine Stichprobe, also 10 Stück. Soll uns aber einfach so ein paar Hinweise geben, Impulse geben. Gibt es was, was man besser machen kann? Im Allgemeinen stellen wir dort einfach eine sehr hohe Zufriedenheit fest. Ja, also nicht nur von den Betrieben, die nehmen das gerne an, sondern auch die Kundschaft gegenüber den Betrieben äußert sich sehr zufrieden. Und das ist eben eine Form von Erlebnis, sage ich, die wünschen wir uns natürlich. Ja. Reparieren lohnt sich, Reparatur bringt was. Das sind Effekte, die dann eben auch langfristig so eine positive Reparaturerfahrung verstetigen können. Der Reparaturbonus ist bekannt, also alle Betriebe kennen den Bonus. Die Kundschaft ist nicht immer voll im Bild, also die Betriebe agieren da auch zum Teil beratend und aufklärend und freuen sich sicherlich über etwas Unterstützung, ja, Plakat, Flyer, was sie halt eben dann auch ins Schaufenster hängen oder legen können. Sie berichten, dass es einen tendenziellen Anstieg von mehr Reparaturen gibt, äußern allerdings auch die Kritik, dass sie sich gerne so eine dauerhafte und langfristige Förderung wünschen. Das ist ein Problem. Ja, irgendwann ist Förderschluss natürlich, die Mittel sind aufgebraucht, haben andere Reparaturbonussysteme aber auch und denke, dass man das langfristig kann man das nur lösen, wenn man es vielleicht auf Bundesebene adressiert und andere Finanzierungsmöglichkeiten findet. Ja, und was uns sehr gefreut hat, ist, die Reparaturbetriebe haben auch die Umweltaspekte geäußert in unserer Befragung. Das heißt, sie sehen halt da nicht nur den finanziellen Anreiz, sondern es auch den Beitrag zum Umweltschutz und wünschen sich einfach in der Öffentlichkeit auch eine stärkere Wahrnehmung von dem Reparaturbonus, nicht nur als finanzielle Unterstützung, sondern eben auch den aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Und zuletzt haben wir auch die Verbraucherinnen befragt. Das waren zwei Umfragen, einmal repräsentativ in Thüringen und einmal repräsentativ deutschlandweit. Und was man hier sieht, ist eine ganz klare Präferenz und Akzeptanz von der Maßnahme. Also 78% in Thüringen begrüßen diesen Bonus, würden den auch in Anspruch nehmen. Und ein Großteil davon befürwortet auch einen bundesweiten Bonus, wenn es den mal vielleicht gibt. Ja, das heißt, das wird sehr gut angenommen. Ja, die Wahrnehmung ist sehr positiv und mit 46% Bekanntheit in der Bevölkerung von dem Bonus ist auch weit verbreitet. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis alle Haushalte von diesem Bonus vielleicht mal den in Anspruch nehmen. Und eine zweite Befragung von der Kollegin der BTU Cottbus hat herausgefunden, dass auch ein Drittel der Reparaturen, die im Rahmen von der Förderung durchgeführt wurden, nicht ohne den Bonus hätten stattgefunden. Also in Summe zeichnet sich hier ein sehr positives Bild von der Maßnahme. Wir sehen, es gibt eine sinnvolle Umweltentlastung. Wir haben eine sehr positive Wahrnehmung in der Bevölkerung und zum Schluss natürlich auch den Nutzen bei den regionalen Betrieben. Das wäre so von den Kernergebnissen der Studie. Wie gesagt, es gibt noch einen Bericht, da steht dann alles nochmal detailliert drin.
Vielen Dank für die Einführung zum Thema und die erläuternden Worte, Herr Minister Stengele, Herr Dr. Walter und auch Herr Poppe. Gibt es Nachfragen zum Thema? Das sehe ich online. Herr Haag.
Hallo zusammen. Ich habe zwei Fragen, vielleicht mal ganz kurz. Zum einen die Frage an Herrn Stengele. Wie viel Geld ist im aktuellen Haushalt insgesamt für den Reparaturbonus vorgesehen? Verbunden mit der Detailfrage nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre, wie lange wird denn das Geld reichen? Also wie lange wird denn realistisch werden denn realistisch Anträge möglich sein? Weil das Geld ist ja irgendwann weg. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn kein Geld mehr da ist, dann kann ja auch kein Antrag mehr gestellt werden. Das wäre Frage 1. Und Frage 2 geht an Herrn Poppe. Sie haben gesagt, dass die Nutzungszeit von technischen Geräten und das Potenzial oft auseinander liegt. Bei welchen technischen Geräten ist denn die Lücke da besonders groß, außer der Smartphones?
Genau, dann fange ich mal an. Wir haben 500.000 im Bonus und wir gucken mal, wie weit das Geld reicht. In den letzten Jahren ist es uns immer noch gelungen, noch ein bisschen nachzuschießen, sodass wir immer bis ungefähr Ende des Jahres damit ausgekommen sind. Das streben wir auch dieses Jahr so an.
Vielen Dank. Okay, ja, zur Nutzungsdauer, also das ist eine Diskussion, die wird schon seit langem geführt. Das wird dann probiert, über durchschnittliche Nutzungsdauern zu schauen, verändert sich was, 10-15% plus minus. Wir kommen einfach nur zu der Feststellung, dass wenn man es schafft, in den 60er Jahren zum Mond zu fliegen, müsste es eigentlich auch möglich sein, mal eine Waschmaschine zu bauen, die 20 Jahre hält. Also wir wissen, dass technisch einfach mehr möglich ist. Häufig aber eben qualitativ Abstriche gemacht werden in der Entwicklung, einfach um einen möglichst niedrigen Preis im Markt zu erzielen. Und das ist ein Kernproblem auch, und auch in Bezug auf die Reparatur. Das Stengele hat es gesagt, dass die Reparaturpreise eben im Vergleich zum Neukauf häufig die schlechtere Wahl sind, was aber eigentlich nicht sein kann bei dem, was technisch heute möglich ist.
Ja, vielleicht mal einmal zu ergänzen, das ganze System, ich habe es ja eingangs gesagt, hat ja einen Fehler. Nämlich das, was wir der Erde entnehmen, bepreisen wir nicht, sondern nur der es entnimmt, die Kosten, die ihm entstehen. Aber das, was da drin ist, das tun wir so, als ob es für uns sonst wären. Und die Folgekosten werden immer vergesellschaftet. Deshalb ist sozusagen es immer noch billiger, dass man die Dinge wegwirft, wie dass man sie reparieren lässt. Und da hat das ganze System natürlich einen Fehler. Und wir arbeiten natürlich daran, dass wenn wir Kosten berechnen, dass wir nicht nur diesen schmalen Pfad berechnen, nämlich der von dem Moment, wo der dann den Rohstoff dann hat, bis er ihn verkauft und für den Rest ist die Gesellschaft verantwortlich, sondern da muss der Hersteller dafür verantwortlich werden. Und dann fangen sich an, Reparaturen automatisch zu rechnen. Und das muss das Ziel sein. Und eben durch das Recht auf Reparatur in der EU, dass der Kunde dann auch weiß, das ist ja, wenn man ein Handy nimmt, dann sage ich, okay, lass dich es reparieren für 150 Euro. Ja, aber wann macht denn der Akku schlapp? Wann macht denn das nächste Teil schlapp? Also diese Verunsicherung, dass das Ding eigentlich nicht mehr zur Reparatur geeignet ist, das hält die Leute ja auch davon ab, es reparieren zu lassen. Und deshalb ist dieses Recht auf Reparatur ein Meilenstein, wenn der jetzt in der EU so umgesetzt wird.
Vielen Dank. Gibt es weitere Nachfragen?
Bitte? Meine Frage wäre, Herr Minister, wie werden Sie
Wir haben ihn jetzt jedenfalls im Auge und das ist auf jeden Fall, Sie sagen da etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich das ist...
Ich würde es nicht gerne selber sagen, weil ich brauche den
Buch. Ach so. Genau. Also die Wertschöpfung, die stattfindet, dadurch, dass wir Dinge reparieren lassen und die kleinen Start-ups, die sich da gründet, die Repair-Cafés, aber auch Händler, die öfter jetzt reparieren können, ist natürlich auch deshalb wahnsinnig sinnvoll, weil es regionale Wertschöpfung bedeutet. Die Produkte, selbst wenn sie, wir hatten ja die Diskussion um die um Adidas halt, da haben wir hier Lokalpatriotismus, dabei wird es ja in Asien gefertigt, aber repariert wird vor Ort und deshalb ist das ein kleines Konjunkturprogramm auch eben für die Region und Thüringen.
Vielen Dank. Aber gab es auch den Effekt, dass Sie gesagt haben, es ist ja so viel, das hätten wir gar nicht gedacht. Also vielleicht noch was Überraschendes, ein bisschen was Aufregendes, das ist ja bei diesen Statistiken immer so langweilig, also das wird vielleicht auch nochmal so ein Eintritt haben für die Leute.
Also für mich, der dann auf die Daten geschaut hat, was mich überrascht hat, ist das Ausmaß an Reparaturen von Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlschränken, also weißer Ware. Und dass die eben einfach auch den mit Abstand höchsten Beitrag zur Umweltentlastung tragen. Was auch verständlich ist, es ist schwer, es ist ressourcenintensiv. Niemand will eigentlich auch eine Waschmaschine neu kaufen. Also es ist nicht wie im Handy, es ist nicht so ein Lifestyle-Produkt. Es ist auch aus der Sicht halt hochplausibel, dass das eine Produktgruppe ist, wo sich Reparatoren besonders lohnen und dann auch einen großen Hebel haben auf den Umweltschutz.
Und haben Sie auch diese Menge an CO2-Einsparungen erwartet?
Zum Teil ja. Also wir haben etwas pessimistisch gerechnet. Also häufig gibt es solche Berechnungen, die zu einer Überschätzung führen. Ich glaube nicht, dass man dem Zweck da dient, wenn man halt zu hohe Zahlen reportet. Und in der Menge haben wir schon mit den Zahlen gerechnet. So. Es ist allerdings, es gibt bestimmte Produktgruppen, sind quasi ausschlaggebend für die Einsparung. Das sind Smartphones, weiße Ware und Haushaltsgroßgeräte. Und dann gibt es jede Menge andere Produktgruppen, die nur einen ganz geringen Beitrag eigentlich dazu leisten.
Vielen Dank. Herr Haag, Sie haben Ihre digitale Hand noch gehoben. Haben Sie eine Nachfrage?
Ja, ich würde gerne nochmal, weil ich habe das nicht verstanden, Herr Poppe. Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich, dass die Nutzungsdauer und das Nutzungspotenzial so weit auseinanderklafft? Am Anfang klang es so, als seien die Verbraucher dafür verantwortlich, die im Zweifelsfall eher wegschmeißen. Jetzt im zweiten Ton klang es eher so, als seien die Hersteller dafür verantwortlich, weil sie einfach minderwertige Qualität auf den Markt spülen, nur damit es billig ist. Wo liegt denn jetzt der größere Hebel? Bei mehr Qualität, die im Zweifelsfall mehr kostet, oder bei mehr Verbrauchern, die sagen, gibt jetzt zwar auch ein neues iPhone, aber ich kann das alte auch durchaus noch 2 Jahre länger benutzen?
Also es ist eine sehr weite Frage, aber ich probiere es mal kurz zu beantworten. Wenn wir sowas wie eine Kreislaufwirtschaft haben wollen, braucht es auch eine Kreislaufgesellschaft. Das heißt, wir müssen hier mit der Gießkanne arbeiten und versuchen halt über kleine Maßnahmen und Anreize eben alle mit ans Boot zu holen und so eine Art Architektur der Verantwortung in der Produktnutzung zu generieren. Das heißt, natürlich sind Verbraucherinnen gefragt, eben nicht gleich neu zu kaufen. Bei vielen Gerätegruppen ist das ein ausschlaggebender Faktor, dass man möchte was Neues, ja, man möchte was Besseres. Das Gerät muss dann gar nicht defekt sein. Bei anderen Gerätegruppen sind allerdings auch die Hersteller gefragt. Und ich halte es nach wie vor für ein technisches Wunder, dass eine Waschmaschine 200 Euro kosten kann. Das kann eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen, zumindest unter Wahrung von Umwelt- und Sozialstandards. Also da sind alle Teile in der Rechnung gefragt, etwas mehr Verantwortung zu übernehmen.
Vielen Dank. Weitere Nachfragen? Sehe ich nicht, dann beenden wir hier den ersten Teil der heutigen Regierungsmedienkonferenz. Vielen Dank an alle Anwesenden und nach einer kurzen Pause, nach einer kurzen Umbaupause, starten wir mit dem zweiten Teil. Im zweiten Teil der heutigen Regierungsmedienkonferenz beschäftigen wir uns mit der Weiterentwicklung der Friedenstein-Stiftung in Gotha. Ich begrüße dazu recht herzlich Thüringens Kulturminister und Chef der Staatskanzlei Professor Dr. Benjamin Immanuel Hoff und den Direktor der Friedenstein-Stiftung Gotha Dr. Tobias Pfeiffer-Helker. Herr Minister, ich würde Sie beginnen.
Okay. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen, freue mich. Es findet ja um die Friedenstein-Stiftung seit geraumer Zeit eine intensive Diskussion statt, denn die Friedenstein-Stiftung gehört zu den Kultureinrichtungen, die in den vergangenen Jahren mit den Mitteln, die der Bund für die Digitalisierung bereitgestellt hat, zu einem Kompetenzzentrum der Kulturdigitalisierung geworden sind. Und gleichzeitig ist das, was wir als Sonderinvestitionsprogramm 1, also das 2x100-Millionen-Programm für die Thüringer Schlösser und Gärten beschreiben, in Friedenstein quasi vorentwickelt und vorgedacht worden, denn es war das erste Investitionsprogramm für Schloss Friedenstein, was quasi die Tür aufgemacht hat für die Investitionen in die mitteldeutsche Kulturlandschaft insgesamt. Und ausgehend von diesen beiden beschriebenen Momenten hat sich aus Sicht der Friedenstein-Stiftung und der Universität Erfurt die Frage gestellt, wie soll sich diese Stiftung eigentlich weiterentwickeln, vor dem Hintergrund, dass die Stiftung im dem sogenannten Blaubuch, das ist für diejenigen, die im kulturpolitischen Diskurs, sagen wir mal, tiefer drin sind, sowas wie die heilige Schrift der national bedeutsamen Kulturdenkmäler, weil nach 1990 in diesem Blaubuch quasi die national bedeutsamen Kultureinrichtungen beschrieben und auch konzeptionell bewertet worden sind. Und bei denen quasi in Bezug darauf genommen wurde, dass mit der deutschen Wiedervereinigung national bedeutsame Kultureinrichtungen von der nationalen Ebene auf die Länder übertragen worden sind. Und Herr Rabe hatte seinerzeit eben deutlich gemacht, auf welche dieser Einrichtungen muss dennoch ein Blick geworfen werden, der den Kulturföderalismus zugrunde legen, trotzdem die Aufgabe des Bundes sieht, sich dort mitzubeteiligen. Und es gehört zur Friedenstein-Stiftung dazu, und Herr Pfeiffer-Helke hat das klar erkannt und wird dazu auch nachher nochmal ausführen, dass die seit 1990 getroffenen Entscheidungen für die Friedenstein-Stiftung, die positiv gesprochen eine gewisse Diversifizierung der Zuständigkeiten für Liegenschaften, Inhalte der Friedenstein-Stiftung vorgesehen hatte, indem die Liegenschaft in der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ist, indem die Bibliothek von der Universität Erfurt verwaltet wird und im Kern die Friedenstein-Stiftung eine Museumsstiftung ist, dass es eben auch Beispiele gibt und Beispiele geben kann. Die Klassikstiftung ist ein solches Beispiel, wie man die Diversifizierung wieder zu einer stärkeren Konzentration unter einem Dach zurückführt. Über diese Frage ist über viele Jahre diskutiert worden, und Herr Pfeiffer-Helke hat mit der Universität Erfurt gemeinsam ein Positionspapier vorgelegt, und das kann man salopp zusammenfassen unter den Worten: jetzt aber Butter bei die Fische. Wenn zwei Einrichtungen wie die Universität und die Friedenstein-Stiftung hier Butter bei die Fische geben, setzt das einen Nachdenkensprozess in Gang. Und dieser Nachdenkensprozess in Gang heißt, es sind Gutachten gefertigt worden, etc. etc. Und das Kabinett hat heute eine Zwischenbilanz dieser inhaltlichen Diskussion über den Vorschlag von Universität und Stiftung zu einer Zusammenführung unter einem Dach zu kommen vorgenommen und hat im Wesentlichen erstens den umfangreichen Bericht, den wir auch dem Thüringer Landtag zur Verfügung stellen werden, für die weitere Diskussion zur Kenntnis genommen, wie also eine Zusammenführung von Friedenstein-Stiftung und Forschungsbibliothek erfolgen kann. Es hat darüber hinaus den Auftrag erteilt, in einem weiteren Bericht im vierten Quartal die finanziellen Auswirkungen einer solchen Zusammenführung darzulegen und für die nächste mittelfristige Investitionsplanung dann die notwendigen Ableitungen vorzunehmen. Dieser Bericht soll gemeinsam mit der Finanzministerin und dem Wissenschaftsminister vorgelegt werden und zugleich auch quasi deutlich machen, wenn ein solcher Schritt gegangen werden würde, was würde denn im Vergleich zu Einrichtungen dieser Größenordnung dann an finanziellen Erfordernissen notwendig sein. Und es ist eben der Auftrag erteilt worden, diesen Bericht auch dem Thüringer Landtag zur Verfügung zu stellen, damit dieser Bericht eben auch auf der Seite des Haushaltsgesetzgebers und des Thüringer Landtags weiter diskutiert werden kann. Klar ist, und damit würde ich dann auch an Herrn Pfeiffer-Helke zu den konzeptionellen Überlegungen seinerseits übergeben, dass diese Diskussion nicht in dieser Wahlperiode mehr entschieden wird, sondern dass wir diesen Bericht jetzt vorlegen, weil das Ende dieser Wahlperiode der richtige Zeitpunkt ist, um für die nächsten politischen Feststellungen in den nächsten 5 Jahren eben auch die notwendigen Schlussfolgerungen zu treffen. Wir wollten aber ganz bewusst und wollen ganz bewusst nicht erst am Beginn der nächsten Wahlperiode ansetzen, eine Diskussion konzeptionell zu entwickeln, sondern es liegen jetzt die Grundlagen da, auf deren Basis dann auch Entscheidungen getroffen werden können. Und das ist das, was Herr Pfeiffer-Helke an verschiedener Stelle in enger Übereinstimmung mit dem Stiftungsratsvorsitzenden und Oberbürgermeister von Gotha immer wieder deutlich macht. Die Diskussion ist sehr intensiv geführt worden. Es gibt einen sehr qualifizierten Stand, auf dem wir jetzt agieren können. Und man kann möglicherweise auch eine falsche Entscheidung treffen, aber noch falscher wäre es, überhaupt keine Entscheidung zu treffen. Und dafür sind jetzt die Vorarbeiten vorgenommen worden. Und das ist das, womit wir uns heute im Kabinett befasst haben. Und jetzt, lieber Herr Pfeiffer-Helke, würden Sie zu den Aspekten Ihrerseits nochmal einführen und dann können wir nochmal ergänzen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Das ist für Gotha heute schon ein großer Tag, das muss ich ganz klar sagen, weil ja wir in den letzten Jahren viel Energie und Kraft hineingesteckt haben, um zu überlegen, wie sich Gotha, der Standort Gotha, der Kulturstandort, Wissenschaftsstandort, Forschungsstandort, Bibliotheksstandort, Museumsstandort, wie der sich sinnvoll weiterentwickeln könnte. Wir können, der Minister hat es gerade gesagt, auf eine Vorstudie zurückgreifen von Paul Rabe aus den 90er Jahren. Da ist das kodifiziert in dem sogenannten Blaubuch. Da entwirft er eine erste Skizze und er hat ja damals auch gefordert, eine Kulturstiftung einzurichten, die dann auch gegründet wurde. In dieser Tradition der Blaubücher und auch der KNK, also der Konferenz Nationaler Kultureinrichtungen, haben wir uns auf den Weg gemacht und haben gemeinsam, also das heißt die Einrichtungen, die Institutionen, die in Gotha existieren, darüber nachgedacht, wie könnte man diese Idee ausdeklinieren, wie könnte man sie entfalten, wie könnte ein mögliches Modell, ein Perspektivenmodell für die Zukunft auch in Gotha aussehen. Es ist ganz klar, das ist ein Kulturstandort von einer nationalen Bedeutung mit internationaler Ausstrahlung. Wichtige Schritte sind dorthin gegangen worden und ich glaube, einer der wichtigsten Schritte in den letzten Jahren war die sehr umfangreiche Förderung auf der einen Seite das 110 Millionen Paket für die Sanierung des Schlosses, die ja federführend in den Händen der Thüringer Schlösserstiftung liegt. Und dann eben auch nochmal für die finanzielle Ausgestaltung der Friedenstein-Stiftung Gotha. Das ist eine Förderung der BKM mit Unterstützung der Staatskanzlei. Für diese Förderung sind wir sehr dankbar. Diese Mittel ermöglichen uns, den Friedenstein weiterzudenken, den Friedenstein dahin zurückzuführen, wo er einst gestartet ist. Über den Standort sind 2 furchtbare Weltkriege gegangen und der Standort war um 1900 auf einem internationalen Niveau, auch was die wissenschaftlichen Vernetzungen nach London beispielsweise oder eben dann auch nach Asien anbelangt hat. Dahin wollen wir zurückkehren und die Mittel geben uns jetzt die Möglichkeit, das Profil des Standortes zu schärfen. Wir haben also intensiv über einen Corporate Identity nachgedacht. Also das heißt, was sind eigentlich unsere Visionen für den Standort? Was sind unsere Strategien? Wohin gehen Überlegungen hinsichtlich von Mission? Wir haben uns auch mit einem neuen Leitbild beschäftigt. Und zwar dreht sich dieses neue Leitbild um die Frage des Friedenskusses, der da emblematisch am Hauptportal hängt. Friede ernähret, Unfriede verzehret. Also auch in dieser Tradition als europäischer Friedensort ist Gotha angelegt und konzipiert. Also mehr oder weniger das Gegenteil zu dem, was wir im Augenblick tagtäglich erleben. Und wir haben natürlich auch über die Prozesse innerhalb des Friedensteins nachgedacht. Wir haben eine Prozessoptimierung vorgenommen entlang der Leitlinien des Deutschen Museumsbundes. Das war uns auch ganz wichtig. All das, was wir vor Ort vornehmen, jede Überlegungen, die wir anstellen, findet natürlich in Rücksprache mit den entsprechenden Fachkompetenzstellen statt. Also es ist in allererster Linie für uns der Deutsche Museumsbund, aber dann sind wir natürlich auch mit ICOM in Kontakt und sprechen das eigentlich auch sehr eng ab. Ein erstes Ergebnis dieser Weiterentwicklung des Standortes Gotha ist auch, dass wir uns entschieden haben, sehr viel stärker auf den Charakter der Sammlungen abzuheben, dass wir sehr viel stärker den universalistischen Charakter der Sammlungen betonen. Und damit sind wir eines der wenigen noch erhaltenen Universalmuseen, das es in Europa gibt. Das hat dazu geführt, dass wir am Ende des letzten Jahres angefragt wurden, ob wir der Allianz der frühen Universalmuseen, eine internationale Allianz, ob wir da beitreten wollen. Ist der Palazzo Poggi mit dabei in Bologna, ist das Tyler's Museum in Harlem oder eben natürlich auch die Kollegen in St. Petersburg. Da sind wir sehr gern beigetreten und damit wird eigentlich auch noch mal sichtbar, auf welcher Flughöhe wir uns bewegen. Wir sind also nicht allein ein Schlossmuseum, wir sind kein Museum der Natur, wir sind kein Kartografiemuseum, sondern wir sind eben ein Universalmuseum von einer internationalen Ausrichtung. Und diese Standortqualität wird natürlich auch befördert durch die Forschungsbibliothek, die in Gotha existiert. Und in vielen Gesprächen mit der Universität Erfurt haben wir überlegt, wie ein solches Kooperationsmodell aussehen könnte. Eine Vorstellung, die im Raum steht, ist ja, dass wir uns um die Sammlungen kümmern, also das heißt auch um die Bibliothek, das heißt, wir könnten auch die Papierrestauratoren, da könnte es auch Synergieeffekte geben und selbstverständlich bleibt natürlich der Forschungsstandort Gotha, also der Forschungscampus der Universität Erfurt erhalten mit diesem wunderbaren Forschungszentrum, mit den entsprechenden Programmen, Stipendiatenprogrammen und auch den Professuren. Wir haben diesen Geldsegen auch genutzt, um sehr deutlich zu machen, dass wir auch Marketing-Werbung dazu einsetzen wollen, um eben auch den Standort bekannter zu machen. Man sieht das also sehr schön anhand der Besucherzahlen. Wir hatten einen Besucherrekord gehabt nach dem Corona-Jahr. Das war ein ganz besonderer Fall. Wir hatten so viele Besucher wie das historische Grüne Gewölbe in Dresden gehabt. Das war ein Ausreißer, der auch eigentlich kaum vergleichbare Besucherzahlen in Deutschland hervorgebracht hat. Dann sind die verständlicherweise auch die Besucherzahlen ein bisschen wieder zurückgegangen. Wir hatten im Jahr 2023 123.000 Besucher. Das ist also ordentlich. Das ist über der Vor-Corona-Zeit und die Entwicklung, die aktuelle Entwicklung der Besucherzahlen zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind. Im Vergleich zu 2023 haben wir jetzt im Augenblick 35% mehr Gäste in der Stiftung und ein wichtiger Blick geht natürlich auch in die sozialen Medien beziehungsweise auch ins Internet. Wir hatten im Jahr 2023 insgesamt 340.000 Besucher auf der Homepage. Und im Januar und Februar ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von insgesamt 50%. Also das zeigt und macht deutlich, dass diese Bundesmittel und dass diese Unterstützung sehr gut angelegt ist, dass das Geld ist, das auf diesen Standort einzahlt und dass auch die Projekte, die wir angeschoben haben, nicht nur für ein internationales Publikum oder für ein überregionales, sondern dass wir uns auch ganz klar auf die Region, auf den Standort Gotha fokussieren. Wir haben eine Innenstadt-Dependance eingerichtet mit entsprechenden Programmen. Wir haben das Achava-Festival nach Gotha geholt. Es finden Fotowettbewerbe statt. Und wir bauen eben auch eine Zukunftswerkstatt für die Vorbereitung des Gotha-Stadtjubiläums im nächsten Jahr auf. Also auch da ist unglaublich viel Engagement, weil unser Standort ist Gotha. Und alles, was wir tun, machen wir natürlich auch, der Minister hat es gerade gesagt, in Rücksprache natürlich mit dem Stiftungsratsvorsitzenden und dem Oberbürgermeister in Gotha, um eben auch den Standort zu stärken. Erstmal soweit.
Vielen Dank, Herr Minister. Vielen Dank, Herr Dr. Pfeiffer-Helke. Gibt es Nachfragen? Herr Helbing, bitte.
Sie haben gesagt, also im vierten Quartal gibt es also den Bericht zu den finanziellen Auswirkungen. Da gibt es ja jetzt auch schon Zahlen aufgrund des Gutachtens, Stellenaufwuchs sozusagen zum Beispiel, auch Mehrkosten. Heißt das sozusagen, es muss sozusagen jetzt in dem Bericht für das vierte Quartal nochmal spezifiziert werden, was das im Einzelnen heißt, oder eher die Frage sozusagen, woher soll es kommen?
Das eine bedingt ja das andere. Du musst dir überlegen, und wir sprechen über finanzielle und über politische Zeiträume, in denen Entscheidungen getroffen werden müssen. Also wir wissen, im Herbst findet eine Landtagswahl statt, ein Jahr später findet eine Bundestagswahl statt. Das heißt also, das Jahr 2025 wird mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit nicht das Jahr sein, in dem beispielsweise der Bund eine Entscheidung treffen wird, die heißt, wir werden uns in der Friedenstein-Stiftung in einer vergleichbaren Form institutionell beteiligen wie bei anderen Einrichtungen. Sondern die Zielstellung besteht darin, durch ein landespolitisches, klares Commitment. Und das ist eben ein Commitment, das nach der Landtagswahl, die dann politische Konstellation auch herstellen muss, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es auf der Bundesebene eine Entscheidung gibt, die Friedenstein-Stiftung, genauso wie die Wartburg-Stiftung und die Klassik-Stiftung als national bedeutsame Kultureinrichtung auch so anzuerkennen, dass er bereit ist, beispielsweise im Stiftungsrat mitzuwirken und sich in einer angemessenen Form, über die zu sprechen sein wird, zu beteiligen. Der Bund ist beispielsweise an der Wartburg-Stiftung beteiligt, indem er kontinuierlich zur Finanzierung beiträgt, ohne dass die Wartburg-Stiftung ein institutioneller Zuwendungsempfänger des Bundes ist. Aber er bekennt sich zu der Verantwortung auch für die Wartburg. Ein ähnlicher Weg ist der, den Herr Pfeiffer-Helke quasi anstrebt und den der Oberbürgermeister und ich auch unterstützen und indem wir in diesem Sinne auch mit dem Bund, ja, das macht der Bericht auch deutlich, mit dem Bund entsprechend Gespräche geführt haben. Wir haben intensiv gemeinsam die Diskussion geführt, inwieweit die Leibniz-Gesellschaft ein Weg sein kann. Das heißt also die Orientierung der Friedenstein-Stiftung durch die Zusammenarbeit mit der Universität als eine Forschungseinrichtung. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser Weg zwar grundsätzlich denkbar ist, aber dass er in der Optionsabwägung zwischen den beiden Wegen eher die Variante B als die Variante A wäre, da die Stiftung als eine Kulturstiftung organisiert und in diesem Sinne auch die größte institutionelle Verankerung hat. Das wir haben in dem Bericht auch deutlich gemacht, dass die Diskussion, die innerhalb der Friedenstein-Stiftung geführt wird, ja parallel ergänzt wird durch eine entsprechende Evaluation der Philosophischen und Geschichtsfakultät an der Universität Erfurt, die tatsächlich auch ein Stück weit Rückenwind gegeben hat für genau diese Entwicklung und die Universität aber auch deutlich gemacht hat, dass eine Weiterentwicklung zur Friedenstein-Stiftung finanzielle Mehraufwendung bedeutet. Und das ist dann tatsächlich eine politische Entscheidung, die zu treffen sein wird. Nämlich erstens, will man das? Also möchte man die Entwicklung in Gotha, in Friedenstein mit den sehr unterschiedlichen Trägerschaften, die eben nicht zwingend quasi dazu geführt haben, dass das Potenzial von Friedenstein vollständig ausgeschöpft werden konnte, sondern dass es eben einen relativ hohen Kooperationsaufwand gibt, der auch sich über die Jahre als nachteilig erwiesen hat, dass man hier zu einem anderen Weg kommen muss. Und wenn man diese Entscheidung trifft, dass man das so tun will, dann muss man natürlich auch die Frage stellen, woher sollen die Mittel kommen? Und da weist die Finanzministerin zu Recht darauf hin und Herr Stengele, der heute hier schon war und ich, sind ja mit der Finanzministerin gemeinsam Teil der Haushaltsstrukturkommission, die Landesregierung im Auftrag des Landtags auch eingerichtet hat, die dem Landtag berichtet, die sich eben auch mit den finanziellen Herausforderungen des Landes befasst. Und das ist die bekannte Deckungslücke, die wir haben. Und das entbindet uns aber gleichzeitig nicht von der Verantwortung, auch die notwendigen strategischen Entscheidungen zu treffen, aus denen dann natürlich am Ende auch die Entscheidung finanzieller Mittel folgen muss. Und deshalb soll der Bericht im vierten Quartal vorgelegt werden. So, Antwort also, sowohl der Bund muss langfristig aus unserer Sicht sich beteiligen, über die Form wäre zu sprechen, den Bund in eine entsprechende Verantwortungswahrnahme zu bringen, setzt aber die klare Entscheidung, das klare Commitment auf Landesebene voraus.
Vielen Dank. Eine Nachfrage.
Der Bund ist wie immer zurückhaltend, das kennen wir ja sozusagen aus anderen Zusammenhängen in Projekt- und Investitionsförderung ja auch. In dem Fall ging es um eine institutionelle Förderung oder Beteiligung. Ist Ihre politische Prognose, dass es letzten Endes sozusagen gar nicht über die Gespräche BKM geht, sondern über die Bundestagsabgeordneten?
Nee. Ja, also erstmal, glaube ich, können wir in Thüringen gegenüber dem Bund für das Engagement, was er in Thüringen wahrnimmt, sehr dankbar sein. Also er beteiligt sich institutionell an der Klassikstiftung in Weimar, das ist sehr, sehr wichtig. Er ist sehr engagiert in der Wartburg, auch wenn das keine institutionelle Förderung ist. Er hat durch Investitionsmittel dazu beigetragen, dass wir große Investitionen stemmen können. Wir müssen uns das nur noch mal anschauen. Also in Altenburg, im Lindenau-Museum, in Weimar, sowohl was die Klassikstiftung betrifft, als auch das Deutsche Nationalmuseum. Durch das Sonderinvestitionsprogramm Schlösser und Gärten, einschließlich der langfristigen Projektmittel für, also über 10 Jahre ja angelegt, für die Friedenstein-Stiftung im Bereich Digitalisierung und die Investitionen. Investitionen. Das ist für ein Land unserer Größe als Kulturland Thüringen angemessen und aus unserer Sicht mit Sicherheit eine gute Basis, um vom Bund auch weiterzumachen. Aber es ist eben auch mehr, als andere Länder unserer Größenordnung an Bundesinvestitionen erhalten. Und insofern geht es im Kern darum, zu einer politischen Verabredung, beispielsweise in einer Verständigung eines nächsten Koalitionsvertrages zu kommen, dass der Bund sich hier entsprechend beteiligt. Und wer dann letztlich die Entscheidung trifft, ist dann tatsächlich nachrangig, weil so oder so, ob der Bundestag die Entscheidung, und das ist eben der Haushaltsgesetzgeber, trifft oder nicht, am Ende steht eine Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land. Und insofern ist unsere Zielrichtung, dass wir uns nach der Thüringer Landtagswahl politisch verständigen müssen, wohin soll die Reise gehen. Dafür sind jetzt die Grundlagen geschaffen und die Zielrichtung ist, wir wollen diese Weiterentwicklung der Friedenstein-Stiftung. Dafür müssen wir finanziell auch Verantwortung tragen, weil nur auf der Grundlage wird es möglich sein, auch den Bund zu einer Partnerschaft, über deren Form zu sprechen wäre, zu verpflichten.
Vielen Dank. Letzte Nachfrage.
Ist in den prognostizierten Stellenaufwüchsen eine Bauabteilung schon enthalten, die ja sozusagen die Voraussetzung wäre, dass das Schloss aus der Schlösserstiftung in Friedenstein übernommen würde? Und das wäre sozusagen im zeitlichen Ablauf, wenn diese Wiedervereinigung stattgefunden hätte? Fragezeichen.
Ja. Darüber haben wir intensive Gespräche geführt. Es gibt gute Argumente, die darauf hinauslaufen, zu sagen, die Friedenstein-Stiftung muss langfristig in der Lage sein, für den regulären Bauunterhalt auch selber Sorge tragen zu können. Aber es würde wenig Sinn machen, in einem laufenden Sanierungsprozess quasi Pferd und Reiter zu wechseln, sondern es geht darum, dass dieser Sanierungsprozess abgeschlossen ist und auf dieser Grundlage dann auch die Stiftung in der Lage ist, entsprechende Aufgaben wahrnehmen zu können. Und wenn das gewährleistet wäre, dann wäre eben auch politisch die Entscheidung zu treffen, ob man eine Änderung des Gesetzes über die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten machen will. In der Sache ist es so, dass die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten aus gutem Grund sagt, wenn man eine Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten ist, dann ist der Friedenstein quasi eins der Herzstücke einer solchen Stiftung. Und gleichzeitig hat das Land eben auch eine Entscheidung getroffen, die Friedenstein-Stiftung als eine eigenständige Stiftung zu konstituieren. Und da sprechen aus ökonomischen Effizienzgesichtspunkten viel dafür, dass Inhalt und Liegenschaft zusammengeführt werden, aber diese Entscheidung entscheidet nicht grundsätzlich über die Frage der Zusammenführung von Forschungsbibliothek und Stiftung und die stand hier im Vordergrund.
Vielen Dank. Wenn es keine weiteren Nachfragen gibt oder Ergänzungen, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch eine schöne Woche.